Ja, ich habe mir früher immer gewünscht, also als ich noch am Studieren war, wenn ich mal ins Berufsleben komme, dann möchte ich nicht ständig morgens im Berufsverkehr mit dem Auto unterwegs sein. Könnt ihr das verstehen? Das war für mich immer so ein absoluter Horror. Hast irgendwie einen Job, weil ich das weiß, wie das ist. Ich habe das als Kind erlebt. Die Schule war ziemlich weit weg. Eine Zeit lang musste mein Vater mich, als ich in den kleineren Klassen war, da hinfahren und hat immer gesagt, ach du liebe Zeit, ich komme wieder zu spät und so weiter, weil immer Stau war, ne? Großstadt war eben auch in den 60er Jahren dann schon kräftig Stau zu bestimmten Stoßzeiten und das ist ja heute noch viel, viel schlimmer wie damals. Und ich dachte immer, ah, wenn du mal erwachsen bist und arbeitest, hoffentlich hast du einen Job, wo du nicht früh morgens im Berufsverkehr dann ewig lang mit dem Auto da unter all den anderen Autos stehen musst und dann kommt vielleicht nur irgendeiner, der rast und gibt nicht acht und so weiter und ach, grauenvoll, Stress, schrecklich. Und es war fast wie so ein bisschen Gebetsanliegen. Und siehe da, die erste Stelle, die ich hatte nach dem Studium, war in einer Gemeinde und da war es so, dass also die kleine Wohnung, die wir hatten, etwa 5 Minuten Gehweg bis zum Gemeindehaus war. Ich musste also nur, wenn ich Besuche oder sowas gemacht habe oder woanders war, mit dem Auto fahren und das war ja dann nicht morgens im Berufsverkehr unbedingt, ne? Also, das war also ganz, ganz prima. Zeiten ändern sich aber und Menschen ändern sich auch immer ein bisschen und so hat Gott das ganz langsam vorbereitet. Heute habe ich einen Verkehrsweg, dauert etwa 1,5 Stunden, bis ich bei der Mission bin, morgens im Berufsverkehr. Und dazwischen war es auch so ein Stück, da war es nicht ganz so weit und da habe ich schon entdeckt, es ist ganz prima, morgens einfach eine Praise-Kassette einzulegen während der Fahrt und sich die anzuhören. Und siehe da, die anderen Idioten, die da rumfahren, haben mich gar nicht gestört. Ja, ich war so konzentriert auf das, was ich da gehört habe, habe mich so gefreut daran, dass das gar nicht, und ach, bin ja schon da, ging also ganz schnell, ne? Also gar nicht so schlimm wie gedacht. Jetzt bei 1,5 Stunden bin ich sehr froh, dass mir Mark McSweeney Ende letzten Jahres eine CD-Sammlung gegeben hat. Die hat er kopiert mit Bibelarbeiten von Chuck Smith. Und die sind jeweils so fast 90 Minuten lang. Das ist auch etwa die Zeit, die ich brauche, ne? Wenn ich da fahre. Und das ist ganz großartig. Und jetzt, obwohl das viel, viel länger ist, geht es mir wieder so, dass ich denke, ach, hier bist du ja schon. Ja, und dann bin ich auch schon fast da und auch die Predigtkassette oder die Bibelarbeit ist dann also auch schon zu Ende. Und ich weiß nicht, es geht euch wahrscheinlich auch so beim Lesen oder wenn ihr irgendwas hört in der Predigt, dass ihr denkt, hey, das habe ich doch schon so oft gelesen, aber das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, kannst du 100 Mal gelesen haben, eine Stelle aus der Bibel, beim 101. Mal, boah, auf einmal, ne, ganz groß. Und so ist es mir da also auch mehrmals gegangen beim Anhören. Und als ich so bei den Königsbüchern war und bei den Chroniken, da kam mir eine Stelle, dachte ich, Mensch, ja, guck mal an, hast du das so eigentlich auch noch nie gelesen? Gibt ja so Sachen, da liest man gerne so ein bisschen schneller drüber, weil da eh so Zungenbrechernamen vorkommen und so weiter, ne? Vielleicht lag es da dran. Aber auch schon mehrmals gelesen und noch nie so klar und deutlich gesehen, wie jetzt, als ich das gehört habe und dann später selbst nochmal nachgelesen habe. Da ist zum Beispiel aus der Regierungszeit des König Asa, das war etwas, was mich sehr beeindruckt hat. Asa war einer der Könige von Juda, vom Südreich, als Israel bereits in zwei Reiche getrennt war, der zu den Guten noch gezählt wird. Es gab ja welche, die sind nicht gefolgt, waren ähnlich wie die Könige des Nordreiches Israel und haben das Volk zu den Götzen noch mehr hingebracht. Asa gehörte zu denen, die auf Gott vertraut hatten, zumindest am Anfang seiner Regierung. Und er hat auch eine sehr lange Regierungszeit gehabt. Es waren wenige, die länger waren. Gab welche, die länger waren, aber er hatte 41 Jahre Regierungszeit gehabt, fast 42. Und die meiste Zeit davon war Frieden. Das war auch ungewöhnlich für die damalige Zeit. Irgendwie kriegerische Auseinandersetzungen gab es immer. Und eigentlich hat er am Anfang seiner Regierungszeit, so in den ersten Jahren, mal so eine Auseinandersetzung gehabt und am Ende, gegen Ende seiner Regierungszeit auch nochmal. Aber dazwischen eine lange Periode, in der das Volk wirklich Ruhe hatte und Frieden war. Ziemlich früh, also in seiner Regierungszeit, kamen die Äthiopier ins Land. Damals hatten sie Ägypten beherrscht und sie haben also dann auf dem Weg an der Küste entlang auch Israel angegriffen, das Südreich, Juda zuerst. Und die kamen also mit einer Armee, steht auch so drin in dem Text von etwa 1 Million Soldaten. Das war für die damalige Zeit schon ganz heftig. 1 Million Soldaten. Und es waren ja nur 2 Stämme, das Südreich, Juda und Benjamin. Sie haben mal gezählt, sie kamen mit Ach und Krach so auf die Hälfte etwa. Und das heißt, sie waren also absolut unterlegen. Und das Beste, was Asa, der König, tun konnte, dieser junge Mann, war zu beten. Zu bitten, Herr, du siehst die Lage, die da ist. Und wir brauchen ganz dringend deine Hilfe. Und das steht so im 2. Chronik, Kapitel 13, dass er betet und sagt, hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge ausgezogen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Das ist übrigens nicht der Predigttext, ja. Nicht, dass er das jetzt denkt. Nur als Gedanken gerade, weil mir das so wichtig geworden ist. Er hat sich darauf gestützt. Er hat nicht gesagt, Herr, wir machen das jetzt und du bist doch unser Gott, stell dich einfach mal hinter uns. Sondern er hat sich ganz auf Gott eingelassen, weil er wusste, er ist der Einzige, von dem uns wirklich Hilfe kommt. Und es kam auch so. Gott hat die Äthiopier vertrieben. Diese Unterzahl des Hauses Juda hat also diese riesige Armee geschlagen und die mussten abziehen. Und es kam ein Prophet zu ihm, der ihm das auch klar und deutlich dann gesagt hat, dass es gut war, was er gemacht hat. Und dass es richtig war, was er gemacht hat. Lesen das in Kapitel 15 dann. Denn da heißt es, als der Prophet Asaja, der Sohn Obeds, zu ihm kam, dass der ihm sagte, hör auf mich, Asa, und ganz Juda und Benjamin. Der Herr ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und wenn ihr ihn sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr ihn aber verlasst, dann werdet ihr auch von ihm verlassen werden. Ganz, ganz wichtige Aussage. Und ich glaube, solange Juda sich daran gehalten hat, solange waren sie auch gesegnet. Und deswegen hatten sie auch so eine lange Friedenszeit. Dann später, viel später in seiner Regierungszeit, kam es zum zweiten Konflikt. Diesmal kam der Konflikt vom Nordreich, von Israel selbst, also dem Bruderstaat. Die hatten befestigte Städte gebaut an der Grenze, um Israel die Versorgung abzuschneiden. Und jetzt war klar, also irgendwas muss getan werden. Und hier hat Asa einen Fehler gemacht. Er hat sich nicht auf den Herrn verlassen, sondern war jetzt schon gestandener Politiker, ne, König, und hat überlegt, wie kriegen wir das hin. Und hat Geld genommen aus dem Schatzhaus und hat einen feindlichen Staat, Aram, angefragt, hier, wollt ihr die nicht mal von Norden angreifen? Dann können die Städte nicht mehr ausbauen, dann können wir was dagegen unternehmen. Also ein ganz geschickter Schachzug. Und genauso ist es auch gekommen. Die haben also Israel angegriffen, die mussten ihre Truppen von der Grenze abziehen, um sich zu verteidigen. Und dann konnte Juda losziehen und konnte diese befestigten Städte an der Grenze alle zerstören. Und so war er also ganz happy, dass er so eine tolle politische Sache selbst gemacht hat jetzt, brauchte gar nicht Gott dazu, hat das alleine geschafft. Und siehe da, ein anderer Prophet kommt zu ihm und er sagt ihm, weißt du noch, vor vielen Jahren, als dir klar wurde, wie klein du bist, du und dein Volk, im Gegensatz zu dieser riesigen Armee, die in dein Land reingekommen ist, da hast du auf Gott vertraut und er hat sich zu dir gestellt. Und jetzt, bei dieser Kleinigkeit im Vergleich dazu, hast du auf dich selbst vertraut. Und deswegen wird auch der Friede nicht mehr in deinem Land sein. War er ziemlich sauer drüber, hat den Mann sogar ins Gefängnis geworfen. Aber der hat ihm noch gesagt, vergiss das eine nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Satz, der ist eigentlich, deswegen habe ich das jetzt alles erzählt, wegen diesem einen Satz. Ja. Er sagt, das steht in 2. Chronik 16, Vers 9, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das ist wahr. Das bleibt, das ist auch heute noch genauso. Gottes Augen sind auf die gerichtet, die sich zu ihm hinwenden. Auf sie gerichtet, um ihnen Gutes zu tun. Gott liebt uns, er hält Ausschau nach uns, achtet auf uns und hat vor, uns zu segnen, uns Gutes zu tun. Und das tut er, weil er liebt. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Gott ist Liebe. Was müssen wir tun, um seinen Segen und seine Führung zu erleben? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Text für heute Morgen. Steht in einem ganz, ganz kurzen Buch, eigentlich ist es nur ein Brief, der nachdem die Kapitelzählung eingeführt wurde, nur aus einem einzigen Kapitel besteht, und zwar der Judasbrief im Neuen Testament. Judas, nimmt man an, war ein jüngerer Bruder Jesu. Also am Anfang, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, einer, der nichts davon wissen wollte, aber später sich offensichtlich bekehrt hat, ähnlich wie sein Bruder Jakobus. Und er hat diesen Brief geschrieben in einer Zeit, in der die jungen Gemeinden, die da waren, schon Probleme hatten mit Irrlehrern, die da waren, die Religionsvermischung gelehrt haben. Oder um es besser zu sagen, die Religion gelehrt haben und nicht Beziehung. Die ihnen erklären wollten, das und das müsst ihr alles tun, dann ist das schon richtig. Und Traditionen sind ja sowas von wichtig und so weiter. Ne? Aber es ist immer mehr die eigentliche Wichtigkeit, diese Beziehung zu Jesus verloren gegangen. Und er hat gemerkt, das ist eine Gefahr und hat gewarnt mit seinem Brief davor. Und in Vers 21, das ist unser Text heute Morgen, da sagt er, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Der erste Teil eigentlich, das ist das Wichtige. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Gibt ja immer die Frage von religiösen Leuten, ich muss doch irgendwas dazu tun. Es geht doch nicht, dass Gott mich einfach erlöst und mich liebt. Ich muss doch irgendwie auch was tun. Ja, du musst was tun. Erhalte dich in der Liebe Gottes. Bleib bei ihm. Halt an ihm fest. Vergiss ihn nicht. Bleib dran. Aber irgendwie eine große Anstrengung oder so ist es eigentlich ja nicht. Also wir tun eigentlich nichts weiter dazu. Er liebt uns. Das, was wir tun, ist Antworten auf diese Liebe, dranbleiben. Das Gute, das wir kennengelernt haben, nicht mehr loswerden wollen. Es ist also nicht damit gemeint, dass wir uns jetzt besonders freundlich und nett aus eigener Anstrengung darstellen müssen. Nicht so richtig nette Liebe, zuckersüße Leute. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, die Liebe, die wir erlebt haben, an der festzuhalten. Da drin zu bleiben. Und Gottes Liebe ändert sich nicht im Blick auf uns. Das ist auch was ganz Großartiges. Gottes Liebe ändert sich nicht. Bekannter Schriftsteller hat mal gesagt, die wahre Liebe, die ändert sich auch dann nicht, wenn Veränderungen auftreten. Das heißt, wenn man plötzlich merkt, den man geliebt hat, der ist doch nicht ganz so super toll in allem. Ne? Gibt auch Sachen, gefällt er mir nicht so sehr. Da ändert sich die wahre Liebe trotzdem nicht. Ich glaube, Shakespeare war das, der das geschrieben hat. Ja. Ich erinnere mich an eine nette Geschichte, die hat der Chuck Smith mal erzählt von seinem Enkel. Er hat Besuch gemacht und sein Enkel war auch da, der hat wohl außerhalb studiert oder was. Und dann hat er ihn gefragt, na, wie geht's dir? Und er sagt, oh, Opa, ich bin total verliebt. Oh, erzähl mal. Und dann hat er erzählt von dem jungen Mädchen, das er kennengelernt hat. Ach, und die ist so wunderbar und so herrlich und ach, die will ich heiraten. Und sagt, Mensch, der konnte noch nicht mehr essen. Er hat ständig nur an sie gedacht, ne? Und war drauf und dran, ich muss bald wieder zurück und Und Wochen später, als er wieder mal da war, war der auch da und hat gefragt, und wie steht's eigentlich mit deiner Liebe? Mit was? Ja, weißt du, hast mir doch erzählt von, die kannst du vergessen. Ja, aber wie kommt das denn jetzt? Ach du, die hat schlechten Atem. Schlechten Atem. Ja, wahre Liebe ändert sich nicht. Chuck sagt, er hatte keine wahre Liebe. Das ist das Problem. Ne? Es war nur der Augenblick. Ah, das war's. Aber das näher kennenlernen, da war dann schon, dann doch nicht so. Wahre Liebe ändert sich nicht. Gott weiß absolut alles über uns. Ob wir schlechten Atem haben, Stinkefüße oder was auch immer. Und trotzdem liebt er uns. Ist das nicht toll? Gott liebt uns und er ändert sich in seiner Liebe nicht. Gottes Liebe ist gleichbleibend. Es ist nicht so, wenn wir einen guten Tag haben und alle Leute, mit denen wir am Tag zu tun haben, sagen auch, das ist echt ein netter Mensch und der ist freundlich und so, dass Gott dann auf uns runterschaut und sagt, ja, das ist wahr, es ist halt mein Nachfolger, mein Kind. Ne? Da sieht man es eindeutig, ja, und ich liebe ihn und ich werde ihn segnen. Und am nächsten Tag hast du vielleicht am Abend Bohnen gegessen, was nicht hättest machen sollen und es geht dir auch nicht so gut und du bist auch richtig irgendwie ein bisschen stinkig mit den Leuten und alles regt dich irgendwie auf. Dann ist es nicht so, dass Gott sagt, siehst du, gestern dachte ich noch und heute, dieser ist ja unmöglich, der Typ. Nee, so sind wir als Menschen. Aber so ist Gott nicht. Gottes Liebe, die ändert sich nicht. Gottes Liebe, die bleibt, so wie sie ist. Und weil Gott uns so sehr liebt, dann will er auch diese Liebe deutlich machen. Und deswegen ist es so wichtig, das Einzige, was wir tun können, ist daran festhalten, daran bleiben, das weiter jeden Tag haben wollen. Es ist nicht so, ich glaube, Gail Irwin hat das mal so schön ausgedrückt, es ist ja nicht so, dass wenn Gott am Morgen zu uns kommt, den Morgen des nächsten Tages, und wir sind eben ein bisschen bematscht und so weiter, dass er sagt, oh Mann, furchtbar. Hast du die ganze Liebe und den ganzen Segen, die ganze Gnade aufgebraucht gestern, hä? Ja, Mensch, du, da hättest du mal ein bisschen besser einteilen sollen. Nein, sondern Gottes Gnade ist jeden Morgen neu, sagt sein Wort. Jeden Tag erleben wir seine Liebe. Das ist sowas Großartiges. Lasst uns daran festhalten. Halte dich in der Liebe Gottes. Das heißt mit anderen Worten, bleib wirklich an dem Platz, wo Gott das tun kann, was er für dich tun will. In dieser Haltung. Herr, hier bin ich. Ich habe meine Fehler, du kennst mich ja. Kennst mich besser, wie ich mich selbst kenne. Nimm mein Leben und mach daraus was. Diese Haltung beibehalten, an diesem Platz bleiben. Im Judasbrief, nachdem er kurze Einleitung gegeben hat, warnt er die Gemeinde vor dem Abfall. Er sagt deutlich, da haben sich schon einige eingeschlichen, die euch zu was Falschem hinführen wollen. Und dann bringt er ein paar Beispiele aus der Geschichte, die Leute ja kannten, ihre Geschichte. Von Gruppen, die auch diesen Segen eigentlich mal hatten und ihn dann verloren haben. Ab Vers 5, er spricht erst von den Israeliten, die ja durch große Wunder aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt wurden. Es ist lange diskutiert worden von den Archäologen und den Geschichtsschreibern, warum findet man in der ägyptischen Historie, das, was man ausgegraben hat, so wenige Belege für diese Zeit. Und dann hat irgendeiner mal festgestellt, der ein Fachmann war, ein Ägyptologe, ja, ein Problem bei den Ägyptern ist, alles, was irgendwie schiefgegangen ist, was nicht ruhmreich war, das wurde sowieso ausgetilgt. Man hat sich gewundert, warum bei manchen Pyramiden oder Grabmälern ganze Schriftkartuschen ausgemeißelt waren. Dann hat man später herausgekriegt, da passt immer irgendein Name rein. Und das war dann irgendein König oder so, der nicht das gemacht hat, was man so wollte, der ein Problem gebracht hat, der wurde dann einfach geleugnet. Der existierte dann gar nicht, ne? Wurde also einfach aus dem Geschichtsbuch gestrichen. Und wahrscheinlich hat man deshalb nichts davon. Denn es war ein Riesenreich, es war ein großes Machtzentrum der damaligen Welt. Und deswegen finden wir auch, dass der Pharao so lange stur ist und sagt, ne, warum soll ich die ziehen lassen? Denk gar nicht dran. Erst mal sehen, wer gegen mich ankommen kann. Und was passieren alles für Wunder, bis er bereit ist, sie ziehen zu lassen. Und am Ende will er ja noch hinterher und sie doch wieder zurückholen. Und da kommt das finale Wunder, ne, das ziemlich nass geworden ist für die Ägypter. Das war etwas Großartiges, das haben sie erlebt. Und doch, als sie dann in das Land kommen, von dem immer die Rede war, Gott führt euch heraus aus der Gefangenschaft und bringt euch in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in dem es euch gut gehen soll, denn er liebt euch, ihr seid sein Volk. Er hält sich an das, was er euren Vätern, Abraham, Isaak und Jakob, gesagt hat. Und dann kommen sie an die Grenze zu diesem Land und sagen, jetzt spähen wir erstmal da rein und gucken mal, wie es aussieht, ne? Ob das leicht ist oder schwer wird. Und dann sind von 12 Kundschaftern nur 2, die sagen, kommt, Gott hat sowas Großartiges gemacht. Das haben wir doch erlebt. Das schaffen wir jetzt auch. Er hat das zugesagt, er wird das auch tun. Und die 10 anderen sagen, vergiss es, wir waren da drin, das kannst du komplett vergessen. Ne? Also die sind befestigte Städte und die Typen sind riesig. Basketballspieler sind gar nichts dagegen. Und wir kommen niemals gegen die an. Es hat keinen Wert. Besser, wir gehen zurück. Zurück nach Ägypten. Diese Vorstellung war auch da beim Volk. Fehlendes Vertrauen. Fehlendes Vertrauen hat Israel aus diesem Segen rausgeführt. Diese eine Generation. Denn von denen, die damals diese Generation, die wehrfähigen Männer gebildet hat, sind nur die 2 Kundschafter übrig geblieben, die nachher mit ins Land eingezogen sind. Die anderen sind in den 40 Jahren alle gestorben. Ihre Kinder, die konnten dann mit hineinziehen. Sie haben sich diesen Segen, den Gott eigentlich für sie hatte, sich selbst weggenommen. Durch fehlendes Vertrauen. Vertraut in Gott. Das ist wichtig. Er spricht weiter im nächsten Vers von den Engeln, die ihren Herrschaftsbereich verlassen haben. Obwohl sie ja in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes waren, haben sie doch rebelliert. Wir lesen in einer anderen Stelle im Alten Testament, dass es Stolz war, der zu Satans Fall geführt hat. Stolz ist auch eine große Gefahr. Oder in Vers 7 spricht er von Sodom und Gomorra. Das waren eigentlich, man hat das ja heute nur noch so als Spruch, wenn man jetzt die Bibel nicht kennt, drauf, ach, das ist wie Sodom und Gomorra, ne? Das ist alles hier ganz wüst und schrecklich und so und keine Ordnung und sowas, so gebrauchen wir das heute in unserem Sprachgebrauch. Aber Sodom und Gomorra waren zwei ganz superreiche Städte. Mit was könnte man das vergleichen in unseren Tagen heute? Mit irgendeinem Finanzplatz oder so, wo viel, viel Geld hin und her fließt und so weiter. Ne? Die waren vor allen Dingen so reich, weil sie so große natürliche Segnungen hatten. Die Jordanebene, gerade diese Stelle, wo Sodom und Gomorra auch lagen, war einfach schon vom Klima her eine besonders gesegnete Lage. Deswegen, als Abraham den Lot fragt, okay, unsere Herden sind zu groß geworden, wir wollen keinen Streit zwischen unseren Mitarbeitern haben, such dir eine Ecke aus und ich gehe mit meinen Herden woanders hin, sodass genügend Platz für alle da ist. Und Lot sucht sich sofort die Jordanebene aus. Und später finden wir ihn ja auch dann in Sodom. Es war wirklich etwas, was von natürlichem Segen einfach überreich war. Da gab es tropische Früchte und was weiß ich nicht alles. Ja, also besonders gesegnete Stelle. Und trotzdem, das hat nicht gereicht. Ne? Ich glaube, das war hier, wo ich im Januar schon mal gesagt habe, es gibt ja diese Frage, die mal an Rockefeller gestellt wurde. Wann hat man genug? Ne? Er sagt, ja, noch ein bisschen mehr. Immer noch ein bisschen mehr braucht man. Ne? Man hat nie genug. Obwohl die so viel Segen hatten, war ihnen das nicht genug. Und das heißt, sie sind fremdem Fleisch nachgelaufen. Sie haben also ihr ganzes Leben in eine andere Einteilung hineingeführt. Ich muss keine Ordnung haben. Ich brauche das, was ich will. Das, was ich sehe, das will ich jetzt haben. Das muss jetzt mir gehören. Ich brauche immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Wenn das Fleisch regiert, dann können auch die schönsten und besten natürlichen Segnungen nicht genug sein. Und dann geht das schief. Ein Stück weiter spricht er von Personen, von einzelnen Personen, die den Segen Gottes verloren haben. Bei Kain war es der Hass, der dazu geführt hat, dass er von dem Segen Gottes abgeschnitten war. Hass auf seinen Bruder Abel, der bis zum Mord hingeführt hat. Ein Stückchen weiter gerade erzählt er im gleichen Vers von einem Mann, der ist überhaupt eine interessante Persönlichkeit im Alten Testament. Das kommt auch in die Zeit rein, als Israel auf dem Weg war von Ägypten ins verheißene Land. Ein Mann namens Bileam. Bileam habt ihr schon von gelesen, auch schon von gehört. Überhaupt eine ganz interessante Persönlichkeit. Er wird beschrieben, und so steht es im Hebräischen auch, als ein Magier. Und doch hat Gott zu dem sprechen können. Und der Mann, der war also bekannt dafür, dass er Fluch über irgendwelche Leute bringen kann. Und der ist dann auch eingetroffen. Ne? Also wir würden denken, oh meine Güte, da will man nichts mit zu tun haben mit so jemandem. Ne? Und als das Volk Israel jetzt auf dem Weg war ins Land, kamen sie durch Moab. Und der König von Moab, der wollte, dass die gestoppt werden. Und weil er das nicht geschafft hat, hat er nach Bileam gefragt. Er war also berühmt in seiner ganzen Region. Und er hat Leute losgeschickt zu Bileam, ihm zu sagen, hier, unser König möchte dich gerne anheuern. Er hat einen Job für dich. Komm und verfluche dieses Volk, das in mein Land eingedrungen ist. Und natürlich haben sie auch was mitgebracht, ne? Damit er ja was sieht. Aha, okay, Kasse stimmt, dann komm mal mit. Ne? Und dann spricht Gott zu ihm in der Nacht und sagt, geh nicht mit den Männern, verfluch dieses Volk nicht, das ist mein Volk. Und Bileam kommt am nächsten Morgen zu den Männern des Königs, zu den Abgesandten und sagt, Tut mir leid, Jungs, also ich kann da nicht mitkommen. Ich kann dieses Volk nicht verfluchen, darf ich nicht. Interessant, dieser Magier hört also auf das, was Gott ihm sagt. An der Stelle hört er noch auf ihn. Die Männer gehen zurück zu dem König und erklären ihm das und er sagt, das darf doch nicht wahr sein. Warum? Ich habe zu wenig Geld geschickt, das wird der Grund sein. Ne? Also nehmt mehr Geld mit und geht nochmal hin. Und drängelt, ne? Also wenn mehr Kohle rüberwächst, dann wird es ja wohl gehen. Und sie tun das und steht zwar nicht so genau drin, aber man könnte sich das vorstellen. Als er das Geld gesehen hat, hat er gesagt, oh Gott, jetzt musst du mich aber gehen lassen. Also ich kann ich doch nicht ausschlagen, ne? So viel. Und Gott spricht zu ihm zweites Mal und macht ihm klar, okay, dann geh. aber sag ja nicht mehr als das, was ich dir sagen werde. Und Bileam geht. Eigentlich, wenn man den Text liest im Hebräischen, ist es so, Gott sagt, wenn du meinst, dann geh halt. Es kommt schon raus, dass er nicht damit einverstanden ist, dass er gehen will. Ja, das kann man aus der Sprachwahl rauslesen auch. Denn kurz danach, als er geht, heißt auch, Gott war zornig, dass er gegangen ist. Ne? Also im Deutschen würden wir, wenn wir das nicht wissen, denken, das widerspricht sich irgendwie sogar, aber es stimmt nicht. Im Hebräischen kann man das lesen. Gott sagt eigentlich, du weißt, ich will nicht, dass du gehst. Aber wenn du meinst zu gehen, dann geh halt. Aber sag auf gar keinen Fall mehr als das, was ich dir sagen werde. Also er geht. Ganz happy, hat wahrscheinlich schon überlegt, was er alles mit dem Geld anstellen will, das er jetzt bekommt für das, was er da machen soll. Und er ist auf dem Weg und der Engel Gottes stellt sich ihm in den Weg. Er kennt diese Geschichte. Bileam auf seiner Eselin auf dem Weg und er sieht den Engel nicht, aber der Esel merkt das. Da ist eine Behinderung und er muss ausweichen. Und der Bileam ist entsetzt, der blöde Esel, muss der jetzt vom Weg runter hier auf die Wiese und so und schlägt auf das Tier ein. Und ein Stück weiter, als der Esel wieder auf dem Weg ist, stellt sich der Engel Gottes wieder in den Weg. Und diesmal ist es eine ganz enge Stelle. Man nimmt an, dass es so eine Ecke ist, wo auch die Weinberge waren am Hang und die mussten befestigt werden. Was erzähle ich euch das? Ihr seid ja in der Weinregion, ihr wisst ja, wie das ist. Ne? So ähnlich ist das in Israel eben auch. Und jetzt ging es also nur ganz, ganz schmal irgendwie für den Esel an dem Engel vorbeizukommen. Und dabei hat sich Bileam den Fuß am Stein noch angeritzt und hat er erst recht wieder eingeschlagen auf den Esel. Ne? Ach, furchtbar. Er hat doch ein Ziel vor Augen gehabt. Reichtum. Und ein Stück weiter stellt sich der Engel Gottes ein drittes Mal in den Weg. Diesmal an der Stelle, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Da konnte man auch nicht mehr dran vorbei, auch nicht irgendwie einen Umweg oder so, war unmöglich. Und dann hat der Esel das gemacht, was jeder Esel tun würde. Er hat sich hingesetzt. Schluss, aus, vorbei, nichts mehr. Und Bileam hat eingeschlagen auf das Tier wie verrückt. Und da dreht der Esel sich um und so, sag mal, findest du das etwa in Ordnung, was du da machst? Ich bin ja schon so lang dein Reittier, habe ich jemals vorher sowas gemacht? Und das Interessante ist, Bileam antwortet, sagt, nein! Er hat gar nicht gemerkt, dass er mit dem Esel redet. Ne? So gepackt war er von der Gier. Ah, Reichtum, ja, Reichtum. So gepackt war er davon. Und hier ist auch interessant, im Hebräischen heißt es an dieser Stelle, dass seine Augen aufgetan wurden. Wir haben ja so im Sprachgebrauch diesen Spruch, da fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Das ist so ein bisschen verwandt auch mit dem Begriff, der da steht. In dem Moment wird ihm wahrscheinlich klar, ich rede mit meinem Esel. Und er sieht auch den Engel, den er vorher nicht gesehen hat. Das ist das absolute Entsetzen. Er sieht ihn und sagt, ich gehe zurück, ich drehe gleich wieder, bin praktisch schon auf dem Rückweg. Ne? Keine Sorge, ich gehe zurück. Ne? Schock. Und der Engel sagt, nein, du bist so weit gekommen, dann geh ruhig weiter. Aber sag nicht mehr, wie der Herr dir zu sagen geben wird. Und so geht Bileam weiter und er hält sich am Anfang auch wirklich an das. Denn der König sagt, komm, fang gleich an und geht mit ihm auf eine Anhöhe, wo man das Lager der Israeliten sehen kann und sagt, da, das sind die. Die musst du mir verfluchen. Und Bileam kann's nicht. Er spricht das aus, was Gott ihm gibt. Und das ist Segen. Und das ist das Interessante. Dieser Mann, ein Magier, einer, der Flüche über andere ausspricht, der bekommt von Gott etwas in den Mund gelegt, was mit zu den schönsten Messias-Prophetien im ganzen Alten Testament gehört. Und er segnet Israel. Und der König kriegt einen Anfall und sagt, Mensch, ich habe dich kommen lassen, damit du die verfluchst. Und was machst du hier? Genau das Gegenteil davon. Dafür gebe ich doch kein Geld aus. Und dann, als sich die Sache ein bisschen beruhigt hat, sagt er, komm, wir gehen auf eine andere Anhöhe, da siehst du die besser. Und dann, interessant, man wird im ersten Moment, wenn man das liest, denken, was waren das für Blickwinkel, die sie da hatten? Wenn man nicht im Hebräischen rauskriegen würde, dass Bileam auch gesehen hat, dass dieses Volk Israel in seinen religiösen Augen auch nichts Besonderes ist. Die waren wie alle anderen Völker auch. Vielleicht hat er von einem Blickwinkel auch irgendwelche Dummheiten gesehen, die im Lager gemacht haben. Und seine Vorstellung war wahrscheinlich, na, wenn das so ein gesegnetes Volk ist von Gott, dann müssen die besonders heilig sein. Ne? Kennt ihr vielleicht von Freunden, die nicht gläubig sind, die dann denken, naja, also ihr müsst ja so besonders Heilige sein, ne? so diese Vorstellung, so eine religiöse Vorstellung, die war auch da, die kann man auch rauslesen dort. Also es geht mehrmals und Bileam kann nicht anders, er hält sich jedes Mal an das, was Gott ihm sagt. Und am Ende ist es so, der König sagt, jetzt ist Schluss, dann sag gar nichts, bevor du die noch segnest. Hab dich kommen lassen, damit du sie verfluchst und was machst du, furchtbar ist das, schrecklich und ganz entsetzt. Und obwohl der Text es an der Stelle direkt 4. Mose Kapitel 25 nicht hergibt, gibt Bileam dem König dann einen Rat. Er sagt, hör, ich konnte nichts anderes machen. Ich habe dir das vorweg gesagt. Wenn ich komme, ich kann nur das sagen, was mir gesagt wird, dass ich sagen soll. Aber ich gebe dir einen Tipp. Also wie gesagt, im Text selbst steht das so nicht drin, aber man kann es aus den nächsten Kapiteln ersehen. Denn da wird von dem Rat Bileams gesprochen. Und der Rat Bileams, der sah so aus, wenn er sie schon nicht verfluchen kann, dann macht's doch so, verbündet euch doch so ein bisschen mit ihnen und zieht sie so langsam in eure Religionsvorstellung rein, in eure Gepflogenheiten, in eure Traditionen. Dann werden sie ihren Gott verlassen und dann verlässt ihr Gott sie auch. Und dann ist das so kein Problem mehr. Nicht? Dann können sie auch verflucht werden. Aber solange sie Gottes Volk sind, da funktioniert nichts an Fluch. Merkt euch das, das ist eine ganz wichtige Sache. Gottes Kinder können nicht von irgendjemandem verflucht werden. Es gibt nichts, was gegen uns gebracht werden kann, wenn Gott auf unserer Seite ist. Die Gier war es bei Bileam, die ihn aus diesem Segen rausgezogen hat. Später lesen wir, als Mose und die Israeliten dann einen Angriff starten, da ist auch Bileam unter denen, die umkommen. Also er hat nicht viel davon gehabt, von den Geldern, die er sich da groß erhofft hat. Gier und auch sein eigener falscher Religionsglaube. Ein Stück weiter erzählt er noch von einem anderen, ein gewisser Korah, den kennen wir auch aus dieser ganzen Geschichte hier. Steht in Kapitel 16 von 4. Mose die Geschichte. Ein Mann, der aus dem Stamm Levi war, genau wie Aaron, wie Mose. Und der gesagt hat, warum soll immer nur der Aaron und seine Familie Priesterdienst tun? Das dürfen wir genauso, haben genauso Recht dazu. Wir sind auch aus dem Stamm Levi. Wir wollen auch Priester sein, genau wie Aaron. Und die Geschichte, die geht dann so aus, dass er also fast einen Aufstand wagt. Es ist je nach Bibelübersetzung im Deutschen von der Rotte, Korah die Rede, ne, die sich da zusammenrotten. Und sie kriegen es dann also hin, dass sie ihre Leute bringen können und die sollen jetzt auch Priesterdienst tun. Mose sagt, okay, gut, bitte, wenn ihr das unbedingt wollt, dann kommt mit den Räucherpfannen. Und dann sind sie da und er sagt, gut, jetzt soll Gott das entscheiden, wie er das haben will. Und stellt fest, der Korah ist gar nicht mitgekommen. Der den Aufstand gemacht hat, hat die anderen eigentlich vorgeschickt. Ne? Und sagt, hier, also kommt, holt den mal, der soll auch hier dabei sein. Jetzt wird Gott das entscheiden, was er wirklich will. Wir machen das nicht, Gott entscheidet das. Holt ihn. Und Korah sagt, nö, da kann mir nichts befehlen hier, was fällt denn dem ein? Ich bleib hier. Gut, dann wird Gott auch einen Weg haben, das zu entscheiden. Und die Geschichte geht so weiter, Korah und seine ganze Sippschaft stürzen in den Abgrund hinein. Da, wo sie sind mit ihrem Zelt. Und ein Riesenschrecken kommt über Israel. Und obendrauf kommt noch Feuer vom Altar und zerstört noch die anderen Typen, die da standen, die Aufruhr gemacht haben. Und Mose sagt, noch jemand? Neid, Eifersucht war es hier bei denen, bei Korah und seinen Leuten. Neid auf den Dienst einer anderen Person, auch das ist eine ganz gefährliche Sache. Haltet euch in der Liebe Gottes. Lasst keinen Raum für irgendetwas, was gefährlich ist. Das, was wirklich gut ist, seine Liebe, daran bleibt. Man kann sich als Christ auch so mit irgendwelchen Sachen beschäftigen, die ganz christlich klingen, ganz großartig. Für den Günther bin ich eingesprungen in Darmstadt vor 2 Wochen? Ja, Pfingsten war es, glaube ich. Ne? Und wollte ich schon eigentlich auch sagen, ich glaube, ich bin gar nicht dazu gekommen. Ich habe in meiner Zeit, als ich Gemeindepastor war, auch mal etwas gesagt, da waren einige, die für den Büchertisch bei uns zuständig waren, bitterböse auf mich. Ich habe den Leuten gesagt, lest lieber Gottes Wort. Und weniger Bücher über Gottes Wort. Denn da kann ganz viel Blödsinn drinstehen. Und das ist wirklich wahr. Ne? Gut, die waren sauer, die wollten ja Bücher verkaufen. Aber es ist einfach wahr. Bleib an Gott, an seiner Liebe. Und diskutier nicht so viel über irgendwelche Sachen, die auch ein bisschen damit zu tun haben und ein bisschen um Gott drum herum gehen. Das führt eher auf Abwege. Muss noch gar nicht so weit gehen wie das mit diesen Beispielen hier. Bleib aber an dem, was wirklich gut für dich ist, an dieser Liebe Gottes. Wie erhalten wir uns denn in der Liebe Gottes? Vers 20, gerade den Vers vor dem, den ich gelesen habe, sagt er deutlich, baut euch auf in eurem Glauben. Das heißt wirklich, bleibt am Wort Gottes, studiert es, hört dabei genau hin. Denn Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes. Also in der Bibel lesen, lag ich doch nicht falsch, ne? In der Bibel lesen und nicht die Bücher über die Bibel als erstes lesen. Denn wenn du in Gottes Wort liest und Gott zu dir redet und du liest danach eins der Bücher, entdeckst du plötzlich auch, hey, das stimmt doch gar nicht, was sie da schreiben. Ne? Gottes Wort ist der Maßstab, nicht das, was Menschen meinen über Gottes Wort. Durch sein Wort erfahren wir von ihm. Da kann er zu uns reden, da offenbart er sich. Betet im Heiligen Geist, heißt es im zweiten Teil von Vers 20. Wie macht man das, beten im Heiligen Geist? Also drei Wege fallen mir ein. Einmal, dass man Gott selbst immer bittet, dass er gegenwärtig ist und dass sein Geist uns leitet, auch im Gebet. Dass wir eben nicht vergessen, was wirklich wichtig ist, auch wenn wir Fürbitte zum Beispiel tun wollen, dass wir die Menschen, die wirklich dran sind, dass sie uns aufs Herz wiedergelegt werden, dass der Heilige Geist uns erinnert. Dann lesen wir in Römer Kapitel 8 von dem Seufzen im Geist. Da schreibt Paulus an die Römer, dabei hilft uns der Heilige Geist in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollten, damit Gott uns erhören kann. Deshalb hilft uns der Heilige Geist und betet für uns auf eine Weise, wie wir es mit unseren Worten nie könnten. Oder wörtlich heißt es, mit unaussprechlichen Seufzern. Aber Gott, der uns ganz genau kennt, weiß natürlich auch, was der Heilige Geist für uns betet. Denn er vertritt uns im Gebet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Also auch dieses Seufzen, da wenn wir selbst keine Worte mehr finden können, da ist der Heilige Geist zugegen und hilft uns auf. Und unser Seufzen ist Reden und wird gehört. Oder wir lesen von dem Zungengebet oder Sprachengebet, 1. Korinther 14. Da schreibt Paulus an die Korinther, denn wenn ich in Sprachen bete, spricht Gottes Geist in mir. Es ist keine Sache meines Verstandes. Oder wörtlich, mein Verstand ist dabei unfruchtbar. Was ist nun, ich will durch Gottes Geist in einer Sprache beten, aber ich will auch mit dem Verstand beten. Das ist gar nicht so entscheidend. Es gibt Gruppen, die sich gerne darüber streiten, ob man ein vollwertiger Christ ist, wenn man das hat oder das nicht hat. Das ist alles unwichtig, diese Frage. Es ist nicht entscheidend, wie man im Heiligen Geist betet, sondern dass man im Heiligen Geist betet. Und Vers 21, da redet er noch davon, wichtig ist, nach seiner Wiederkunft Ausschau zu halten. Und ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt für unsere Zeit auch. Denn dass das Ende nicht allzu weit ist, das ist keine besondere Botschaft. Das, denke ich, wissen wir alle, so wie sich unsere Welt weiterentwickelt. Ausschau halten, diesen Wunsch haben, Herr, komm, komm wieder und bau dein Friedensreich auf. Setz diesem Chaos, diesem ständigen, immer wieder Krieg, der aufflackert und Chaos und Terror ein Ende und richte dein Friedensreich auf. Dieses Verlangen, diesen Wunsch haben. Judas beendet den Brief, Verse 24 und 25, indem er schreibt, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unserem Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Die Hauptbotschaft, der Kernvers von diesem kurzen Brief, der nur 25 Verse hat, ein Kapitel mit 25 Versen, der ist, haltet euch in dieser Liebe Gottes. Und das schreibt er an die Gläubigen, also auch an uns. Vers 1, den Berufenen, die in Gott dem Vater geliebt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und das heißt dann, dem aber, der dich ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos hinzustellen vermag. Halte dich in seiner Liebe. Es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres für unser Leben. ihn allein. Von Jesus können wir nie genug bekommen. Und wenn wir uns in seiner Liebe halten, in seinem Wort bleiben, im Heiligen Geist beten, nach seinem Wiederkommen Ausschau halten, dann entdecken wir auch, wie er uns segnet, weit über das hinaus, was wir uns selbst vorstellen. David hat in seinem bekanntesten Psalm, für uns bekanntesten Psalm, das so schön ausgedrückt: Mein Becher fließt über. Das ist für uns heute nicht so ein Begriff, wenn die Leute bei irgendeinem Fest sich ein Bier einschenken und es fließt über, dann haben sie da andere Gefühle. Aber damals war das ein Ausdruck von besonderem Gesegnetsein. Ich habe mehr als genug, viel mehr, mein Becher fließt über. Und das jetzt nicht in materieller Sicht in erster Linie gesehen, sondern überhaupt im ganzen geistlichen Leben. Ich bin so gesegnet von Gott, das ist so wunderbar. Ich will diese Liebe nicht verlassen, ich will da dranbleiben. Halte dich in der Liebe Gottes. Denn Gott liebt dich und er will dich segnen. Dann halte dich an dem Platz, wo er das auch für dich tun kann. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass du in deiner großen Liebe entschieden hast, deinen Sohn zu senden, dass er sich gibt für uns, dass wir Erlösung erleben durften. Herr, und wir alle, die wir das ganz persönlich auch in unserem Leben erfahren haben, was das bedeutet, alle, die wir diese Liebe geschmeckt haben, wir wollen daran festhalten. Herr, ich möchte, dass das immer mehr in meinem Leben da ist, immer noch mehr. Ich weiß, dass ich diesen Punkt nie erreichen kann, an dem ich genug habe. Von dir kann ich nicht genug bekommen. Und deshalb bitte ich dich, Herr, dass du in meinem Leben und in unser aller Leben präsent bist. Nicht nur am Sonntag, wenn wir zusammen sind, sondern die ganze Woche über. Dass wir dieses Verlangen haben nach dir, nach deinem Wort. Und dass wir sehen können, was du in unserem Leben tust. Auch an Auswirkungen zu anderen hin, in unserer ganzen Umgebung. Bitte dich um deinen Segen, Herr. Amen.